Borussia Dortmund feiert eine 7:1-Gala gegen Celtic Glasgow in der Champions League und wir erklären euch gleich, was diese Gala über den Status quo der Borussia aussagt und was Brokkoli damit zu tun hat am Mittwoch, dem 2. Oktober.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Ja, herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Mittwoch. Stuttgart war beim 1:1 gegen Sparta Prag nicht zwingend genug. Leverkusen spielte beim 1:0 gegen Milan seriös und erwachsen. Und Borussia Dortmund, ja, die waren gegen Celtic Glasgow in absoluter Galaform. Die Mannschaft der zwei Gesichter in der Bundesliga bisher nur 10 Punkte aus 5 Spielen geholt. In der Königsklasse dagegen mit einem Traumstart losgelegt. Wie geht das zusammen und welches Gesicht ist eigentlich das wahre BVB-Gesicht? Das klären wir heute mit Oliver Müller, seit den 90er Jahren als Journalist hautnah dran am BVB, unter anderem für Sport1. Und er gibt auch in seinem Podcast die Dortmund-Woche ja regelmäßig tiefe Einblicke ins Innere der Borussia. Heute bei uns. Hallo Olli.
Hallo, guten Morgen.
Olli, du hast ja schon einiges erlebt in deiner Journalisten-Vita, auch mit dem BVB. Wie sehr schaffen die das immer noch, dich auch zu überraschen?
Also gelegentlich gelingt ihnen das tatsächlich. Und gestern war so ein Fall, die erste Halbzeit, ja, das hatte tatsächlich was von Reizüberflutung, das muss man deutlich sagen. Ich konnte da, ich war gestern für die Welt im Stadion und auch für Radio 91.2. Das ist der lokale Dortmunder Radiosender und für Radio 91.2 habe ich das Spiel live übertragen. Ich hatte auch keinerlei zeitliche Begrenzung bei dieser Radioreportage und das bedeutet, dass du dich als Radioreporter wirklich richtig austoben kannst, wenn du so eine erste Halbzeit wie gestern da erlebst. Ja, es wirkte auf mich fast ein bisschen unwirklich, als es losging mit diesem Kickstart, mit der frühen Führung, dann das 1:1, da gab es dann schon mal ein kleines Déjà-vu, was Nachlässigkeiten in der Defensive angeht. Da war man ja eigentlich schon in der Spur in den vergangenen Wochen. Du hast das 1:5 beim VfB Stuttgart angesprochen. Dann gab es ja dieses 2:4 gegen den VfB Bochum am vergangenen Freitag. Da hat man sich ja auch durch, ich sag mal, ziemlich dilettantisches Abwehrverhalten 2 Gegentore relativ früh im Spiel gefangen. Gestern gab es ja dann auch dieses 1:1 und dann wusste man nicht genau, in welche Richtung dieses Spiel geht. Aber es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass da nicht nur zwei Mannschaften mit offenem Visier gegeneinander angetreten sind, sondern dass sie auch gestern zumindest in unterschiedlichen Sphären Fußball spielen. Also Celtic Glasgow war dem BVB nun wirklich in keinster Art und Weise gewachsen.
Das war ja auch ein bisschen überraschend, denn ich meine, die waren seit März in 26 Pflichtspielen, hatten sie 25 Siege geholt und ja auch zuletzt in der Champions League gegen Bratislava auch mit 5:1 ein Schützenfest gefeiert. Also das war nicht zu erwarten, dass da so ein Klassenunterschied ist.
Nein, definitiv nicht. Also man ist dann ja immer schnell versucht, wie so häufig darüber zu sprechen, dass schottische Vereine, die international spielen, das Problem haben, dass sie in ihrer Liga nicht richtig abgeprüft werden. Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Grund ist. Was mich aber wirklich überrascht hat bei Celtic war, dass Brendan Rodgers in dieser ersten Halbzeit, obwohl relativ schnell erkennbar war, dass seine Truppe da überfordert ist, dass er nicht umgestellt hat taktisch und dass er eigentlich erst mit Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte versucht hat, von außen einzuwirken, taktische Korrekturen zu vollziehen. Ob es was geändert hätte, wenn er es früher gemacht hätte, ich weiß es nicht, aber er hat so weiterspielen lassen und das trug sicherlich aus Sicht der Dortmunder Fans zum Unterhaltungswert dieser Partie bei.
Ja, die ja wirklich jetzt dann, die Dortmunder Fans, das erste richtig gute Spiel der Borussia dann auch in dieser Saison gesehen haben. Da gehst du wahrscheinlich mit.
Ja, absolut, das muss man sagen. Und ich meine, Sebastian Kehl, der Sportdirektor, hat gestern auch gesagt, es tut, glaube ich, allen gut, dass wir mal so ein Spiel hingelegt haben. Er meinte damit sicherlich die Fans, die jetzt nicht unbedingt unzufrieden waren mit dem Saisonstart. In der Champions League Auftaktspiel 3:0 in Brügge auswärts gewonnen. In der Bundesliga ja auch, wenn man mal diesen Stuttgart-Ausrutscher ausklammert, tabellarisch einigermaßen im grünen Bereich. Aber es war sehr, sehr selten, dass der BVB mal wirklich auch durchgehend spielerisch überzeugt hat. Also wenn man alle Pflichtspiele zusammennimmt bislang, dann muss man sagen, dann gab es gute Phasen in dem Spiel zu Hause gegen Heidenheim und dann sicherlich auch gegen Bochum nach diesem frühen 0-2 Rückstand. Aber so eine richtig, ich sag mal, taktisch, spielerisch überzeugende Leistung und noch dazu dann mit so einem Knalleffekt mit 7 geschossenen Toren, die hat es natürlich vorher nicht gegeben. Und die kann möglicherweise auch sowas wie ein Entwicklungsbeschleuniger für die Mannschaft in dieser Saison sein.
Dann steigen wir mal ein bisschen tiefer ein in die Borussia in dieser Saison.
Das Thema des Tages.
Denn das ist ja schon auffällig, war ja auch letzte Saison so, der BVB in Europa stark mit solchen Auftritten, sehr gut aufgetrumpft in der Bundesliga, du hast es eben schon angedeutet, eben dann doch ein bisschen anders, aber das hatten wir letzte Saison auch. Wie erklärst du dir diese zwei unterschiedlichen Gesichter, dass das so von Woche zu Woche beziehungsweise von Wochenende zu Wochenmitte so variieren kann?
Ja, also ich glaube, in der vergangenen Saison, das war ein bisschen was anderes, weil die Diskrepanz war auch daraus zu begründen, dass international, wenn ich dann später an die Spiele in der K.O.-Runde denke, wo man bei Paris Saint-Germain dann tatsächlich auch über sich hinausgewachsen ist, weil alle Sinne geschärft waren, weil man teilweise auch herausragende Defensivleistungen erbracht hat, während man in der Fußball-Bundesliga immer so ein bisschen gegen die eigenen Selbstzweifeln anspielen, ankämpfen musste, weil die Saison von Anfang an also nicht so richtig gelaufen ist. Hinzu kam sicherlich auch, dass im vermeintlich grauen Liga-Alltag, also es war relativ schnell klar, dass du mit der Meisterschaft nichts zu tun haben wirst, dass es Edin Terzic da auch nicht so richtig gelungen ist, glaube ich, die Mannschaft so zu motivieren. In dieser Saison ist es eher so, dass die Mannschaft mit ihrem neuen Trainer, mit Nuri Sahin, sich insgesamt noch hat finden müssen. Also klammern wir mal dieses 1-5 Debakel in Stuttgart aus, wo also wirklich alle Systeme versagt haben, wo die Truppe nicht mal das kleine 1-1 hinbekommen hat. Dann muss man feststellen, Nuri Sahin hat eigentlich in den meisten Spielen in dieser Saison immer wieder das Personal geändert. Er hat teilweise auch die taktische Grundformation geändert. Mal wurde mit 3 Innenverteidigern gespielt, dann mit einer Viererkette, mit 2 Innenverteidigern, 2 klassischen Außenverteidigern. Und er hat das begründet, für mich nicht ganz nachvollziehbar, mit Belastungssteuerung. Ich meine, wir sind noch relativ früh in der Saison, da gibt's eigentlich noch nicht so den richtigen Anlass dafür. Er hat jetzt zuletzt gegen den VfL Bochum und dann gegen Celtic Glasgow in der Champions League zum ersten Mal zweimal hintereinander die gleiche Startelf auf den Rasen geschickt und er hat sie auch in der gleichen Ausrichtung in diesem 4-2-3-1 spielen lassen. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, was ja der Mannschaft Sicherheit gegeben hat, was ihr auch hilft, Automatismen zu entwickeln, sind ja doch auch einige Spieler neu. Pascal Groß, ganz wichtiger Mann, Taktgeber im zentraldefensiven Mittelfeld. Der muss sich natürlich noch eingewöhnen. Die Kollegen müssen sich an ihn, an seine Passfrequenz gewöhnen, an seinen Hang, den ich gut finde, ich meine das positiv, überraschende Seitenwechsel in die Partie einzubauen. Und ich glaube, dass das der Weg für den BVB sein kann, um so richtig in die Saison zu finden. Personelle, taktische Kontinuität und ich habe so das Gefühl, Nuri Sahin hat das mittlerweile auch erkannt, weil, wie gesagt, es ist auffällig, zum ersten Mal zweimal hintereinander wurde mit der gleichen Formation und in der gleichen systematischen Ausrichtung gespielt.
Und dann eben mit diesem Ergebnis. Wenn du Nuri Sahin, der jetzt ja schon seit Januar da ist, zunächst als Co-Trainer, jetzt als Cheftrainer, über die Saison bzw. dieses halbe Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr beobachtet hast, hat er sich verändert? Hat er von seinem Coaching-Style irgendwas verändert? Als Co-Trainer natürlich nicht komplett in der Verantwortung, aber ja schon ein wichtiger Impulsgeber auch und auch ein wichtiger Ratgeber für Terzic. Man hat das ja auch vor allem bei Champions League-Spielen dann in der letzten Saison gesehen, wie aktiv er dann auch selber von der Bank aufgesprungen ist, auch an der Seitenlinie mitgecoacht hat.
Jein, sagen wir mal so. Also Nuri Sahin war, nachdem er im Januar ja damals zusammen mit Sven Bender gekommen ist, nie ein klassischer Co-Trainer, sondern es war von Anfang an erkennbar, dass er jemand ist, der sehr, sehr großen Einfluss nimmt und der auch beispielsweise sehr bestimmt in den Trainingseinheiten aufgetreten ist. Ich erinnere mich noch gut an das Wintertrainingslager in Marbella im Januar. Da war er ganz frisch da und die entscheidenden Einheiten, wo an der Taktik gearbeitet wurde, wo beispielsweise der Spielaufbau, was ein großes Problem in der vergangenen Saison war, wo der Spielaufbau praktiziert wurde, da war Nuri Sahin die dominante Figur auf dem Platz. Er war derjenige, der die Einheit geleitet hat, der die Anweisungen gegeben hat. Insofern hat er sich äußerlich gesehen, wenn man ihn so an der Seitenauslinie erlebt, da ist er natürlich aktiver. Das war er vorher in den Trainingseinheiten auch. Hat er sich vielleicht gar nicht so viel in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit verändert. Ich glaube, was sich verändert hat, das hat er vor kurzem mal gesagt, jetzt wo er in der Verantwortung ist, da spürt er natürlich so richtig den Druck. Und den hat er natürlich besonders deutlich nach diesem 1:5 in Stuttgart gespürt, wo er wirklich sehr, sehr betroffen wirkte, wo er anschließend auch die Verantwortung auf sich genommen hat, wo er gesagt hat, auch sein, wie er sich ausdrückte, Begriff war mir noch gar nicht bekannt, bis dahin In-Game-Coaching sei, ich sag mal, eher suboptimal gewesen. Er spürt den Druck, jetzt in der Verantwortung bei einem großen Verein zu sein. Er nimmt die Aufgabe sehr, sehr ernst. Vielleicht hat er sich gerade zu Beginn der Saison auch ein paar Gedanken zu viel gemacht, wollte es zu gut machen, dass er immer wieder versucht hat, an der Formation, an der Aufstellung rumzuschrauben, was ja auch beispielsweise dann ja, ich sag mal, zu Diskussionen geführt hat. Marcel Sabitzer, der spielte halt nicht auf seiner Wunschposition im zentral-defensiven Mittelfeld, sondern fast auf so eine Art Flügelposition. Das hat der dann ja öffentlich auch mal thematisiert. Also da merkte Nuri Sahin schon, ja, als Cheftrainer von Borussia Dortmund ist es auch nicht immer nur angenehm und vergnügungssteuerpflichtig. Aber das war eigentlich nicht anders zu erwarten. Er wird es auch irgendwo für sich gewusst haben. Aber wenn du es dann als junger Trainer tatsächlich das erste Mal so zu spüren bekommst, auch den ersten Gegenwind, ich glaube, da musst du dann schon auch mal schlucken.
Das kann ich mir auch vorstellen. Wenn du die Herangehensweise im Spiel vergleichst mit der Spielweise unter Terzic, dann muss man ja auch schon sagen, wenn ich es aus der Entfernung richtig verfolgt habe, Terzic vor allen Dingen eben auch in Spielen gegen stärkere Mannschaften eher defensiv, eher vorsichtig. Bei Sahin sieht das schon mehr nach ordentlich nach vorne, Ballbesitz, auf jeden Fall sehr ballbesitzlastig aus, mit entsprechenden Risiken allerdings auch.
Ja, absolut. Das ist die Art Fußball, für die er steht, für die er stehen will. Das hat er auch relativ deutlich gesagt. Edin Terzic hatte sicherlich das Problem und das ist ihm so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zum Verhängnis geworden, aber es ist etwas geworden, was mit ihm dann halt immer wieder in Verbindung gebracht wurde. Exakt das, was du angesprochen hast. Gegen spielstarke Gegner neigte er dazu, die Mannschaft so ein bisschen defensiver umzubauen, sie zu einer vorsichtigen Spielweise anzuhalten, insbesondere gegen den VfB Stuttgart, der wirklich sowas wie ein Angstgegner von Borussia Dortmund ist. Da hat der neue Trainer auch nichts dran schrauben können an diesem Umstand. Insbesondere gegen den VfB Stuttgart hat der BVB sehr, sehr defensiv gespielt, gegen Leverkusen auch. Das hat damals durchaus zu Kritik in Mannschaftskreisen geführt. Es gab ja dann sogar unmittelbar vor dem Champions League-Finale dieses aufsehenerregende Interview von Mats Hummels in der Sportbild, wo er also davon gesprochen hat, dass er sich gerade in diesen Spielen geschämt hätte, fast schon für den BVB zu spielen, weil es so mutlos gewesen wäre, diese Taktik. Das, finde ich, wird Edin Terzic nicht so ganz gerecht. Es gab vereinzelte Spiele, da hat er tatsächlich sehr defensiv spielen lassen, aber nicht insgesamt. Aber es ist haften geblieben bei den Leuten. Und es stimmt schon, Nuri Sahin verfolgt schon einen sehr, ja, ich sag mal, auf dominantes Auftreten, auf viel Ballbesitz, auf Kombinationsfußball ausgerichteten Anlass. Dafür hat er dann ja auch genau die Verstärkung bekommen, die er haben wollte. Also ist ja immer Teamwork, mehrere sprechen mit, bei Borussia Dortmund sogar noch mehr als bei anderen Vereinen, darüber, wer kommt und wer geht. Aber ich hatte ihn ja eben schon mal angesprochen, Pascal Groß ist für ihn wirklich sowas wie ein Schlüsselspieler, weil er der Ballverteiler ist, weil er derjenige ist, der dem Spielaufbau mehr Geschmeidigkeit, mehr Struktur gibt. Und auch in der Phase, wo er sehr viel gewechselt hat, Anfang der Saison, Pascal Groß stand so gut wie immer auf dem Platz.
Mhm. Eine absolute Konstante jetzt schon bei den Dortmundern. Waldemar Anton, der ja eigentlich diese Probleme in der Abwehr beheben sollte, wirkt allerdings noch nicht so angekommen, wenn man es vergleicht mit anderen Neuzugängen, wie Groß zum Beispiel oder Gerassi, über den wir nachher natürlich nochmal sprechen. Aber bei Waldemar Anton, da sind die Anpassungsprobleme noch relativ groß. Oder wie würdest du ihn momentan einschätzen?
Ja, das ist definitiv so. Das ist bei Waldemar Anton so, der versucht natürlich von Anfang an, also dieses Bestreben sofort zu zeigen, ich bin jetzt hier, ich bin da, ich bin einer der stärksten deutschen Innenverteidiger und ich habe auch durchaus was zu bieten im Spielaufbau. Das versucht er unter Beweis zu stellen und manchmal fehlt ihm noch so etwas die Bindung zu den Mitspielern, gerade wenn er versucht, Pässe von hinten herauszuspielen. War schon der eine oder andere Fehler bei ihm dabei. Er spürt auch, was er aus Stuttgart so nicht gewohnt war, sicherlich die Konkurrenz. Es gibt mit Schlotterbeck, Waldemar Anton und einem sehr, sehr fitten und sehr ehrgeizigen Niki Süle drei Innenverteidiger, die um zwei Plätze, wenn sie mit einer Viererkette spielen, sich raufen. Vielleicht war das auch ein Grund, dass Nuri Sahin zu Beginn häufiger mal hat mit drei Innenverteidigern spielen lassen, damit die alle auf ihre Minuten kommen. Wobei er das kurioserweise abstreitet, sagt, ich treffe keine politischen Entscheidungen. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht da etwas mit reingespielt hat.
Muss man ja als Trainer eigentlich auch, um dann vor allen Dingen über eine lange Saison dann den Kader auch bei Laune zu halten. Weil wenn du dann Probleme kriegst, wie letztes Jahr mit Mats Hummels, wo dann eben solche Unzufriedenheiten sich äußern, das ist ja auch kontraproduktiv. Also von daher, gewisse Politik gehört ja irgendwo dazu.
Sicherlich schon, aber die oberste Prämisse sollte eigentlich immer, sagen wir mal, sein, die taktische Grundausrichtung für eine Mannschaft zu finden, in der sich diese Mannschaft am wohlsten fühlt. Und das ist meiner Ansicht nach eindeutig das 4-2-3-1. Und dieses Spiel mit drei Innenverteidigern, also wird dann ja immer gerne von einer Dreierkette gesprochen. Ich sage immer, das ist ja ein Etikettenschwindel, weil es ist eine Fünferkette, wenn man ja trotzdem noch zwei dann eher defensive Außen hat, die man zurückzieht, wenn man nicht im Ballbesitz ist. Ich glaube nicht, dass das ein System ist. Es heißt zwar heutzutage, man muss in mehreren Systemen zu Hause sein. Ja, alles schön und gut, aber ich glaube nicht, dass das Lieblingssystem der Mannschaft von Borussia Dortmund ist. Mhm.
Absicherung im Moment noch das Problem, 9 Gegentore in der Liga kassiert. Ja, jetzt hat Sahin gesagt, er versucht Dinge einfach zu halten, verständlich zu machen für die Jungs. Muss er da noch einfacher werden, gerade um das Problem in den Griff zu kriegen?
Ja, also möglicherweise ist da was dran. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als Vorwurf an Nuri Sahin sehen, aber eine klare Transparenz in den Abläufen hilft Spielern natürlich auch. In der vergangenen Spielzeit war häufig das Problem, wenn man mit Emre Can, der da ja zum Kapitän ernannt worden war von Edin Terzic, auf der 6 spielt, dann hat Emre versucht, seinen Wert für die Mannschaft unter Beweis zu stellen und auch zu dokumentieren, dass er ein guter Kapitän ist und versuchte eigentlich mehr zu machen, als er aufgrund seiner Rolle hätte machen müssen und als ihm vielleicht auch gut zu Gesicht gestanden hat. Und dadurch wurde diese klare 6 nicht mehr so gehalten. Da hat man mittlerweile, aber finde ich, ist man zumindest auf dem Weg, eine gute Aufteilung zu finden. Wenn man beispielsweise mit Can und mit Groß spielt, dann sind die Kompetenzen relativ klar verteilt. Emre Can, der zweikampfstarke Mann mit Stärken in der Balleroberung. Pascal Groß, der Stratege im Aufbau. Das ist ein gutes Sechserpärchen. Erinnert mich so ein bisschen früher an Scheins eigene Zeit, wenn er selber der Stratege im zentralen defensiven Mittelfeld war und neben ihm dann Sven Bender oder auch Sebastian Kehl sozusagen die Leute fürs Grobe gewesen sind. Da konnte man sich auf die Abläufe verlassen und noch kann man sich nicht so hundertprozentig beim BVB drauf verlassen, aber ich glaube, dass das ein Schlüssel auch für die Stabilisierung der Defensive insgesamt sein wird. Diese Zone im zentralen Mittelfeld.
Wie viel Zeit kriegt denn Şahin, um diesen Laden dann hinten in den Griff zu kriegen? Sportbild schreibt jetzt, er hat so viel Kredit wie eins Klopp.
Ja, also das ist ein großer Satz, gelassen ausgesprochen. Wer weiß das schon? Tatsächlich ist es so, dass man sehr, sehr von ihm überzeugt ist, als er im vergangenen Winter geholt worden ist. Das wird natürlich immer bestritten, aber könnte ich mir vorstellen, dass es schon auch die Überlegung gegeben hat, boah, das ist jemand, der kennt den Verein, der hat den Stallgeruch, genießt großen Kredit aufgrund seiner Kompetenz bei den Spielern. Die können sich ja auch noch an ihn erinnern, als er selber auf Top-Niveau gespielt hat. So lange ist das ja noch nicht her. Also das sorgt nochmal dafür, dass er auch wirklich Respekt genießt bei den Spielern. Die Fans mögen ihn. Ja, und der BVB muss natürlich auch gucken, dass es ihm endlich mal gelingt, sowas wie Kontinuität auf diesen Trainerposten einziehen zu lassen. Also das sind Dinge, die sprechen für Nuri Şahin.
Für Nuri Şahin bzw. für den BVB aktuell spricht auch die Offensive, da scheint es ja wirklich gut zu laufen, das hat das Spiel gegen Celtic da nochmal unter Beweis gestellt. Ja. Mal bei Serhou Guirassy anfangen, ganz wichtiger Spieler, jetzt auch schon in den ersten Einsätzen, die er nach seiner Verletzung dann gemacht hat, war ja für 18 Millionen dann auch eher ein Schnäppchen und ein kalkuliertes Risiko, aber der scheint sich schon gut zu refinanzieren, gegen Bochum, ja auch der Mann, der im Grunde dann auch dafür gesorgt hat, dass jetzt nicht zu Beginn der Saison schon gleich Diskussionen aufkommen.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, Hut ab wirklich vor Serhou Guirassy. Das war ja auch nicht ganz so einfach für ihn. Er kommt vom VfB Stuttgart, dann wurde ja beim Medizincheck diese Verletzung im Knie diagnostiziert. Dann lag ja für kurze Zeit der Transfer sogar auf Eis. Für einen Spieler könnte ich mir vorstellen, eine Situation, wo man auch erstmal schlucken muss. Dann gab es ja grünes Licht. Er verpasste allerdings weite Teile der Saisonvorbereitung, hat sich da sehr gut reingefunden und man sieht, ja, dass er eine sehr, sehr große Präsenz ausstrahlt, wenn er auf dem Platz steht, ist ein spielstarker Mittelstürmer, jemand, mit dem die Jungs auch kombinieren können und der sicherlich Serhou Guirassy nochmal eine andere Farbe in dieses Setup von Borussia Dortmund bringen kann. Also das ist schon relativ deutlich zu erkennen. Und nachdem er dann gespielt hat, er war sofort da und er war sofort torgefährlich. Und dadurch wird dieser Glaube daran, dass der BVB, was die Offensive angeht, mit ihm nochmal einen Sprung machen kann, sicherlich auch weiter genährt.
Dazu kommt dann Karim Adeyemi, der offenbar immer besser in Tritt kommt. 2 Tore und Assists gegen Heidenheim, 2 Assists zuletzt gegen Bochum, auch da ganz wichtiger Mann gewesen. Jetzt dieser Dreierpack gegen Celtic. Natürlich, der hat noch Schwankungen drin, aber insgesamt so unter Şahin jetzt der Schritt in die richtige Richtung, so aufs nächste Level vielleicht bei ihm?
Ja, darauf hoffen sie ja beim BVB. Ich finde, man kann tatsächlich auch Indizien eines Reifeprozesses bei ihm sehen. Also ich gehe jetzt mal auf das Bochum-Spiel ein, weil da fand ich, das war eine super geile Gala, die er da tatsächlich hingelegt hat gegen Celtic, überhaupt keine Frage. Allein dieses Tor dann zum 3:1, also aus dem spitzen Winkel das Ding in die Torwart-Ecke oben unter die Latte zu knallen. Also das war schon wirklich großes Kino. Aber zum Beispiel gegen den VfL Bochum, das war ein ganz anderes Spiel. Da hat er sich sehr, sehr schwer getan, überhaupt in die Partie zu finden. Also der BVB insgesamt, aber Karim Adeyemi im Speziellen auch. Und das waren so Situationen, wo ich so für mich gedacht habe, also den Karim Adeyemi von vor einem Jahr, der sich so schwer tut, in eine Partie zu finden, den hättest du im Prinzip direkt auswechseln können, weil da kommt auch nichts mehr. Aber er ist dran geblieben, er hat sich hereingefightet in dieses Spiel Und das ist so ein bisschen auch Quintessenz eines, ja, ich sag mal, selbstkritischen Prozesses bei ihm. Allerdings auch eines Prozesses von diversen Gesprächen, die beim BVB hinter den Kulissen geführt worden ist, wo man ihm einfach gesagt hat, pass auf Junge, du hast so viel Fähigkeiten, aber wir erwarten von dir auch, dass du dranbleibst, dass du auch mehr investierst, gerade auch in schwierigen Situationen. Und das muss man wirklich sagen, das macht er derzeit auch. Also ich hab da gewisse Hoffnungen, dass er wirklich auch aus Fehlern, gerade auch in Bezug auf die Nationalmannschaft, wo er sich da richtig schön ins Abseits gedribbelt hat, gelernt hat und dass er, sollte er nicht toi 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 zu schwer verletzt sein, wirklich eine starke Saison spielen kann.
Er wurde gestern ja auch gefragt, wie er selber seine Leistungsexplosion in Anführungsstrichen begründet. Hat er gesagt, meine Frau hat Brokkoli gekocht. Jetzt ist das als Superfood bekannt. Ist das jetzt das neue Geheimrezept, wie man müde Spieler wieder munter kriegt?
Ja, also zumindest was für Popeye der Spinat ist, für den Adeyemi der Brokkoli. Es soll ja auch richtig gesund sein. Ob das jetzt, sagen wir mal, der entscheidende Faktor ist dafür, dass er sich so stark präsentiert, das sei mal dahingestellt. Ich glaube schon, dass da mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Und wie gesagt, es ist bei ihm, und das war, glaube ich, nicht immer seine Stärke, es ist bei ihm tatsächlich, wenn er so ein bisschen reflektiert, was möglicherweise in der vergangenen Saison auch schief gelaufen ist, neben Verletzungen, die er auch immer wieder gehabt hat, die ihn zurückgeworfen hat, dann landet er tatsächlich auch immer daran, dass er gesagt hat, das hat er gestern auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht, er sagt, es ist nicht so, dass ich früher nicht gewollt habe, ich habe mir immer Ziele genommen für jede Saison, aber es hat nicht immer geklappt. Aber daraus lernt man, hat er gesagt. Und dann kam der entscheidende Nachschub. Er hat gesagt, vielleicht habe ich ein bisschen länger gebraucht, um zu lernen. Also sagen wir mal so, da würde ich nicht widersprechen. Aber Hauptsache, er lernt.
Drücken wir ihm und Borussia Dortmund die Daumen, dass er tatsächlich gelernt hat und auch der Nationalmannschaft. Denn Pit Gottschalk hat an dieser Stelle im Podcast neulich mal gesagt, der hat auf jeden Fall das Zeug, wenn er konstantere Leistung zeigt, dann auch ja quasi der neue Leroy Sané zu werden, an dem vor allen Dingen in Sachen Nationalmannschaft dann vorbeizuziehen.
Ja, also er ist und das hat man wirklich unter Beweis gestellt bekommen jetzt gegen Celtic Glasgow. Also Celtic verfügt jetzt sicherlich nicht über die beste Abwehr in der Champions League, keine Frage. Aber er ist, wenn er antritt, mit seinen schnellen Bewegungen, er ist ganz, ganz schwer nur zu verteidigen. Unglaublich explosiver Spieler, ein unglaublich trickreicher Spieler. Auch logischerweise ein Instinktfußballer. Deshalb, also der wird schon auch zukünftig Schwankungen in seinen Leistungen haben. Ich meine, das geht ja auch gar nicht anders, wenn du diese Gala gesehen hast. Das kannst du nicht permanent alle 3 Tage reproduzieren. Also diese Schwankungen wird er immer haben. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt für ihn, gerade auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft, wird sein, mit Rückschlägen gut umzugehen und dann dran zu bleiben, sich auch nicht entmutigen zu lassen. Und wenn er das hinbekommt, dann ja, hat Pit Gottschalk absolut recht. Also dann kann er eine sehr, sehr wichtige Rolle für die Nationalmannschaft spielen, trotz dieser ganzen hochkarätigen Konkurrenz im Offensivbereich.
Vor allen Dingen darf er natürlich diese Extremschwankungen nicht haben, ne? Also zwischen Gala und überhaupt nicht sichtbar, da wäre es dann schön, wenn es auf einem Level irgendwo zwischendurch zumindest so eine Basisleistung gäbe, die immer da ist.
Ja, das stimmt, das stimmt. Zumindest, dass er erkennen lässt, pass auf, ich bin gewillt, mich aus dem Tief, aus dem Formtief, was natürlich auch wieder kommen wird, herauszuziehen, herauszukämpfen und dann halt nicht stehen bleiben nach Ballverlusten, wie es in der Vergangenheit mal der Fall war, wo du natürlich auch dann so ein bisschen nicht nur die Fans, sondern auch die Mitspieler gegen dich aufbringst. Das musst du vermeiden, dann hast du ein ganz anderes Standing. Und dann ist das auch sehr, sehr dienlich beispielsweise dem Spiel von Borussia Dortmund. Ich meine, darf er nicht vergessen, er hat ja auch im Aufgebot des BVB durchaus hochkarätige Konkurrenz. Du hast Jamie Gittens, der junge Julian Duranville wurde gestern eingewechselt. Du hast einen Donny Malen. Also das sind dann schon mal 3 Kandidaten für 2 Flügelpositionen. Er kann auch zentral spielen. Karim Adeyemi. Aber ich glaube, dass insgesamt diese BVB-Offensive mit einem Serou Guirassy, der in der Regel gesetzt sein dürfte, schon, ja, sagen wir mal, der gehobenen Kategorie in der Fußball-Bundesliga zählt.
Das denke ich doch. Interesse aus Europa gibt es ja auch schon an Adeyemi, auch von der eher gehobenen Kategorie. Der FC Liverpool soll Interesse haben. Die suchen ja dann im Sommer einen Nachfolger möglicherweise für Mo Salah. Würdest du sagen, das wäre dann auch für Adeyemi interessant, wenn er dann entsprechend sich weiterentwickelt und vor allen Dingen auf ein konstantes Level bringt? Oder sieht er seine Zukunft eigentlich beim BVB?
Also wir haben ihn tatsächlich gestern gefragt, wie es denn so mit diesem internationalen Interesse aussieht und was das bei ihm auflöst. Er war ein bisschen überrascht, hatte mit der Frage offenbar nicht gerechnet und hat dann gesagt, also Leute, wir sind jetzt hier im Oktober, also da kann man ja wohl kaum wechseln. Dann haben wir gesagt, ja, um ihn so ein bisschen zu triggern, ja, aber die Winterpause kommt dann ja auch eben. Ja, in der Winterpause wird auch nichts passieren. Also sagen wir mal so, Er freut sich logischerweise wie jeder Spieler über dieses Interesse, das es da gibt. Aber ich glaube schon, dass in seinem Kopf, ich kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen, aber ich glaube schon, dass in seinem Kopf das Ziel, das vorherrschende Ziel ist, es auch mal seinen Kritikern zu zeigen, dass er wirklich bei Borussia Dortmund konstante gute Leistungen abrufen kann. Und natürlich, dass er diese Scharte bei der Nationalmannschaft, die er sich ja zum Teil selbst eingebrockt hat durch diese U21-Absagen da in der vergangenen Saison, dass er die auswetzt. Also das hat für ihn, glaube ich, Priorität. Was die Zukunft bringt, wer weiß.
Sein Comeback bei der U21 gegen Estland war ja da auch schon mit dem Dreierpack gesegnet. Von daher, ist er jetzt ja auch von der Einstellung dann her wieder auf einem ganz anderen Level. Ja, was sagt denn dieser 7:1-Sieg jetzt auch für die nächsten Aufgaben aus? Also wir haben in der Bundesliga für Dortmund als nächsten Gegner Union Berlin. Genau, oh, ja. Da zum Beispiel. Was erwartest du jetzt am Wochenende? Wieder das Bundesliga-Gesicht oder jetzt doch tatsächlich die konstantere Variante?
Also wie sagen Trainer in solch einer Situation, das wird natürlich ein ganz anderes Spiel. Wobei, ich muss tatsächlich sagen, es ist ja eine der Mutter der Floskeln, aber wenn man jetzt Celtic Glasgow, so wie die am Dienstag gespielt haben, mit Union Berlin vergleicht, also das trifft tatsächlich zu. Also da wird es nicht ganz so leicht für den BVB, Tore zu erzielen. Sie haben ihre Qualität unter Beweis gestellt, überhaupt keine Frage. Also insofern traue ich Ihnen da auch was zu an der alten Försterei. Ich glaube, spannender und wichtiger im Hinblick auf dieses Spiel wird tatsächlich die defensive Stabilität von Borussia Dortmund sein. Du hattest es ja angesprochen, sehr viele Gegentore schon in dieser Spielzeit. Das wirkt immer noch nicht so hundertprozentig sattelfest. Hat ja auch dieses eine dumme Gegentor selbst gegen Celtic Glasgow gegeben. Also das wird der Schlüssel dafür sein. Und auf Sicht glaube ich, dass Borussia Dortmund immer noch dabei ist, so richtig sich selbst zu finden in dieser Saison. Wenn das der Mannschaft gelingt, dann steht es für mich außer Frage, dass sie zur Spitzengruppe zählen werden. Wenn es ihr nicht gelingt, wenn es noch mal Rückschläge geben sollte, ja, dann könnte es auch eine sehr, sehr spannende Saison werden. Denn die Spitzengruppe ist ja in der Bundesliga, ich kann mich nicht erinnern, schon sehr, sehr viele Jahre noch nicht so breit gewesen wie in der aktuellen Saison. Mhm.
Und dann am 22. Oktober nach der Länderspielpause gibt's die Finalrevanche in der Champions League bei Real Madrid. Wenn Dortmund so auftritt wie gegen Celtic, was erwartest du dir da bei Real Madrid? Natürlich unter der Prämisse, dass sie diese Leistung zumindest nochmal wiederholen können.
Ja, dann erwarte ich ein unterhaltsames Spiel und am Ende wird wie auch immer es dann zustande kommen wird, doch Real Madrid gewinnen, ist ja meistens so. Nein, aber ernsthaft. Ja gut, aber jetzt, der VfB Stuttgart hat auch ein tolles Spiel da im Bernabeu absolviert. Das hat den Schwaben auch nichts genutzt. Und die haben den BVB ja auch deutlich geschlagen. Ich glaube schon, dass der BVB international, wenn man sich das anguckt, 3-0 in Brügge gewonnen, obwohl sagen wir mal, dieses Ergebnis nicht unbedingt der Überlegenheit der Dortmunder im Spiel gerecht wird. Aber dann jetzt dieses 7:1 gegen Celtic, das Selbstbewusstsein, was man gewonnen hat aufgrund der starken letzten Saison in der Champions League. Ich glaube schon, dass mit dem BVB international auch wieder zu rechnen sein wird. Und also die werden bei Real Madrid, wenn sie dort antreten, sicherlich bis in die Haarspitzen motiviert sein.
Alle mal herhören.
Und auf die weiteren Aufgaben von Borussia Dortmund bereitest du dann deine Hörer natürlich auch in der Dortmund-Woche vor deinem Podcast. Olli, erzähl kurz, was treibt ihr da zusammen mit dem Sport1-Reporter Manni Sedelbauer?
Ja, also die Dortmund-Woche gibt es ja mittlerweile sogar schon einige Jahre. Dieses Podcast-Projekt ist damals angeschoben worden von Pit Gottschalk, als er Chefredakteur von Sport1 war. Er hatte mich da gefragt und ich war eigentlich ursprünglich skeptisch. Ich habe gesagt, mein Gott, noch ein Podcast. Aber es hat mir richtig Spaß gemacht und es gibt eine sehr, sehr gute Akzeptanz bei der Hörerschaft. Ich habe das erst mit Patrick Berger gemacht und mache das jetzt auch schon eine ganze Weile mit Manni Sedelbauer. Und ja, es macht wirklich Spaß. Also wir sprechen über den BVB. Wir battlen uns, weil wir manchmal unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen haben. Wir versorgen die Hörer mit News, mit all dem, was wir so aufsaugen über Borussia Dortmund, geben so ein bisschen, soweit wir das können, so Insights, wie läuft unsere Arbeit hinter den Kulissen. Und da gibt's immer noch eine Rubrik, die liegt an mir, weil ich, sagen wir mal, der leicht ältere von uns beiden bin und schon so lange dabei bin, die heißt Flashback der Woche. Und dann erzähle ich immer von besonderen Ereignissen aus der BVB-Historie, die ich selbst erlebt habe. Ich habe ursprünglich gedacht, mein Gott, reduziert damit um, weil so viel gibt's da wahrscheinlich gar nicht. Aber das Gute ist, so ein großer Traditionsverein, der die Gemüter so bewegt, der produziert so viele Anekdoten, Geschichten im Laufe der vielen Jahre, so dass ich zuversichtlich bin, dass mir da auch in nächster Zeit der Stoff nicht ausgehen wird.
Da bin ich sicher. Wann erscheint ihr immer?
Montags. Wir zeichnen montags in der Regel auf, orientieren uns dabei auch nicht unbedingt am Spielplan, sondern kann auch manchmal sein, dass wir am Tag vor einem Champions League Spiel aufzeichnen, aber die Hörer haben es halt gerne pünktlich und dann richte selbst ich mich danach.
Und die Dortmund-Woche gibt es natürlich wie den FIFA-Pitch-Podcast auch überall, wo es Podcasts gibt. Und auch die Kollegen von der Dortmund-Woche freuen sich, wenn ihr liked, bewertet, abonniert und natürlich auch weitersagt,
sehr gerne. Ne,
dass es diesen Podcast gibt, dass es den FIFA-Pitch-Podcast gibt. Das macht ihr ja schon reichlich, aber bitte noch weitermachen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, jede neue Hörerin. Dortmund-Woche gibt's einmal die Woche, uns gibt's mittlerweile schon viermal die Woche. Und da sage ich danke fürs Zuhören heute und danke dir, Olli.
Ich danke dir.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.